Willkommen beim neuen Podcast der Stadt Wien. Sie kommen immer früher in die Pubertät und werden immer später erwachsen. Ja, heute geht es um Kinder und Jugendliche in Wien. Von erhöhter Kriminalstatistik bis hin zur Frage, was sie heute besser können als wir damals.
Mit dabei sind Jugendstadtrat und Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr, Wutko Schüchner von Wien Extra und Merivan K. von den Wiener Jugendzentren. Die Fragen stellen Patrice Fuchs und ich, Christine Oberdorfer.
Guten Morgen.
Hallo,
guten
Morgen. Guten Morgen. Morgen.
Guten Morgen. Zu Beginn, wie geht's denn den Kindern und Jugendlichen in Wien gerade? Wir haben Krisen von Corona über Krieg bis zur Teuerung hinter uns. Wie hat das denn das Leben der Kinder und Jugendlichen verändert und wie geht's denen gerade?
Ich glaube, dass Erwachsenwerden nie einfach ist. Für jede Generation gibt es da Schwierigkeiten und Herausforderungen, aber genauso auch viel Freude. Die aktuelle Generation hat auf jeden Fall viele Herausforderungen zu stemmen. Man muss nur an die Pandemie denken mit geschlossenen Schulen. War ein massiver Einschnitt und das merken wir bis heute, dass zum Beispiel psychische Erkrankungen erhöht sind bei Jugendlichen und damit auch Herausforderungen. Aber ich sehe auch etwas sehr Positives, nämlich dass damit viel offener umgegangen wird als noch bei früheren Generationen. Man redet offen über Gesundheit, über psychische Gesundheit und die junge Generation bringt sich auch extrem stark ein in demokratische Prozesse. Die wollen ihre Stadt mitgestalten und das ist viel stärker als früher und das ist super.
Machen wir bei Ihnen weiter. Wie geht's den Kindern und Jugendlichen? Wie ist Ihr Eindruck?
Ich glaube, dass eben Corona sehr prägend war, dass einfach gewisse Sachen, wie zum Beispiel das soziale Interagieren miteinander, komplett weggefallen sind durch das Homeschooling und das viele Daheimsein während Corona. Und das braucht natürlich jetzt Zeit.
Hat sich das Freizeitverhalten verändert?
Jein. Es hat sich insofern verändert, dass natürlich jedes Angesprochene schon zu Hause sein, nicht öffentliche Orte aufsuchen können, eine Zeit lang dazu geführt hat, dass die Jugendlichen sich in Parks, beim Spazierengehen und so weiter getroffen haben und das ist beibehalten worden. Das heißt, sie sind jetzt viel mehr auch wieder im öffentlichen Raum unterwegs, sind auch spürbar dort, das merken wir. Das ist auch was Gutes, so quasi das Hinausgehen, sich mit Freunden treffen. Das hat sich verändert. Insofern hat es sich nicht drastisch geändert, sie sind mehr im öffentlichen Raum unterwegs, haben wir den Eindruck.
Das Ziel ist ja immer auch Chancengerechtigkeit, wenn ich das richtig verstehe. Das kann man so ein bisschen drüberlegen, glaube ich, über diese verschiedenen Angebote. Was würde es denn brauchen, damit wirklich alle Kinder einen guten Start haben? Es gibt ja in Wien einfach wahnsinnig unterschiedliche Familien, unterschiedliche kulturelle Zugänge. Was braucht es denn da, damit alle Kinder einen wirklich guten Start haben und gleiche Chancen?
Das ist uns in der Stadtregierung extrem wichtig, nämlich Chancengerechtigkeit, dass alle Kinder unabhängig vom Elternhaus, wie viel Geld die Eltern haben, woher sie kommen, welche Religion sie haben, alle Kinder und Jugendliche Teil unserer Gesellschaft sind, teilhaben können und auch Perspektiven für sich entwickeln. Weil wir brauchen junge Menschen, die ein Anliegen haben, die für etwas brennen, die ihr Leben selber in die Hand nehmen wollen. Und da helfen einerseits Freizeitangebote, demokratiepolitische Angebote, wo Jugendliche sich auch ausprobieren können und Kinder sich ausprobieren können. Denkt da zum Beispiel an Rein ins Rathaus, wo Kinder das Rathaus übernehmen und die Regeln hier im Rathaus bestimmen, von welche Steuern gibt es, welche Berufe gibt es. Das ist großartig, sich das anzuschauen, weil hier die Selbstwirksamkeit von Kindern entsteht. Und da kann man schon sehr früh beginnen und auch schon im Kindergarten. Der Kindergarten ist ja ganz, ganz wichtig als erste Bildungseinrichtung zur Selbstentfaltung. Früher wurde so abgetan, der Kindergarten ist ja nur für die Betreuung. Dort findet Bildung statt und nämlich kindesgerechte Bildung. Und darum haben wir die höchsten zusätzlichen Investitionen aktuell im Kindergarten, um den Kindergarten zu unterstützen und die kleinen Kinder gut zu begleiten und gut zu bilden.
Wofür wird das Geld dort ausgegeben? Also was ist der Schwerpunkt jetzt gerade?
Wir haben in Wien einerseits ein sehr gutes Angebot, vor allem zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Wir haben die wenigsten Schließtage in ganz Österreich. Wir haben die längsten Öffnungszeiten. Und jetzt setzen wir vor allem an der Qualität weiter an, nämlich mehr Personal den Gruppen zur Verfügung zu stellen, mehr Sprachförderung, weil die Sprache ist der Schlüssel dann für eine geglückte Bildung und eine geglückte Integration. Hier beginnen wir im Kindergarten, mit individueller Förderung mit den Kindern, damit dann auch der Übergang in die Volksschule leichter fällt. Und hier haben wir einen Stufenplan mit Trägern, städtischen und privaten, gemeinsam ausgearbeitet, um den Kindergarten weiter zu stärken.
Sprechen wir vielleicht auch noch über die Herausforderungen, die es da so gibt. Neue Herausforderungen, Digitalisierung, künstliche Intelligenz, Fake News, Radikalisierung, Mobbing über Social Media. Vielleicht möchten Sie dazu kurz was sagen dazu.
Die zusätzlichen Angebote über das Internet und die Digitalisierung sind einerseits ein Segen. Wir können uns alle miteinander vernetzen, bekommen alle Informationen her. Auf der anderen Seite ist es aber auch extrem ein gefährlicher Ort. Wenn man sich zum Beispiel TikTok anschaut, was für Personen dort auch Content erstellen für die Jugendlichen, wo die Jugendlichen dann in eine Blase hineinkommen, beispielsweise von deutschen Salafisten, dann bietet das Internet extreme Risiken auch. Hier ist es wichtig, den Kindern schon früh mitzugeben, was ist ein gesunder Umgang einerseits mit dem Handy, macht er extrem süchtig, ich glaube, wir kennen es fast alle selber, Social Media macht abhängig und süchtig, damit muss man lernen umzugehen. Und ganz wichtig, Medienbildung, nämlich die Kritikfähigkeit zu haben, richtig und falsch zu erkennen. Mit künstlicher Intelligenz kann man uns alle jetzt hier im Podcast irgendetwas sagen lassen und niemand weiß, ob das wirklich wir waren oder nicht. Drum Medienkompetenz wichtig, Quellen zu analysieren. Und da gibt es viele Angebote von den geförderten Vereinen beispielsweise, aber auch von der Stadt selbst, um hier Medienkritik bei Jugendlichen auch zu stärken.
Wie ist Ihr Eindruck, wie gehen die Jugendlichen damit um?
Unsere Einrichtungen sind ja auch auf Instagram beispielsweise und auf TikTok vertreten. Und da versuchen wir auch mit Projekten, wie zum Beispiel, wir haben Experimente zu KI mit Jugendlichen gemacht, ihnen das auch ein Stück weit, dadurch, dass sie selbst das erfahren, wie das funktioniert, auch beizubringen, wie sie gut damit umgehen können. Die gefährlichen Personen, die da oft einen Einfluss auf Jugendliche haben, die sprechen ja auch etwas an, ein Bedürfnis, das Jugendliche haben. Und genau da müssen wir hinschauen und eben reagieren.
Auch ein schwieriges Thema, die Gewaltbereitschaft von Jugendlichen scheint ja zu steigen, auch wenn die Zahlen da ein bisschen Raum auch für Interpretationen lassen. Aber bei den unter 14-Jährigen gab es 2023 rund 3000 Anzeigen. Was sind denn da die Gründe dafür? Woran kann denn das liegen?
Wir sehen insgesamt in Wien, dass die Gewalt bei Jugendlichen relativ konstant ist. Allerdings gibt es ein Phänomen in den letzten Monaten, nämlich dass unter 14-Jährige stärker auffallen, auch mit Delikten gegen Leib und Leben im öffentlichen Raum. Und das ist höchst problematisch. Einerseits für die Jugendlichen, weil sie sich ihre Zukunft verbauen, aber auch, weil sie strafunmündig sind und damit Maßnahmen schwer möglich sind.
Wissen Sie, wann zum letzten Mal dieses Phänomen genauso, also ähnlich stark war? Es wird ja wahrscheinlich schon mal so hoch gelegen sein und dann gesunken sein.
Bei den unter 14-Jährigen ist das ein neues Phänomen. Mhm. Wir sehen aber auch, dass einfach die Pubertät bei vielen früher einsetzt. Das ist ein gesamtgesellschaftliches Phänomen.
Okay.
Und auch die Einflüsse von außen einfach früher stärker werden. Mhm. Durch eigenes Handy und damit der Möglichkeit, auch in schwierige Bereiche und Blasen vorzudringen. Ja. Sich zum Beispiel dort durch negative Vorbilder negativ prägen zu lassen. Es gibt zum Beispiel auf TikTok Vorbilder, die Leute überfallen und das finden manche Jugendliche cool. Mhm. Dort müssen wir dagegen arbeiten, machen wir auch, über positive Vorbilder, auch im Online-Bereich. Zum Beispiel über Wir alle sind Wien ist eine Initiative, mit der wir im digitalen Raum positive Vorbilder für die Jugendlichen vor den Vorhang holen. Zum Beispiel Kop und Che, ein Polizist und ein ehemaliger straffälliger tschetschenischer junger Mann, die gemeinsam Aufklärungsarbeit online machen. Finde ich großartig. Erst letztens haben sie Informationen zu Wahlen geteilt für ihre Zielgruppen und genau da müssen wir dagegen steuern.
Es gibt auch immer wieder die Forderung, die Strafmündigkeit herabzusetzen. Wie ist da Ihr Zugang dazu?
Kinder und Jugendliche ins Gefängnis zu geben, bringt niemandem etwas. Da braucht es andere Ansätze. Aber es ist schon für Jugendliche auch wichtig, zu wissen, wo die Grenzen sind. Und man muss auch lernen, wenn man Grenzen überschreitet, gibt es eine gewisse Konsequenz. Darf aber nicht das Gefängnis sein.
Also Kindergartengefängnis könnte man machen. So.
Ja, aus meiner Sicht einen Beitrag zur Gesellschaft zu leisten. Und den kann man auch einfordern. Zum Beispiel in einer gemeinnützigen Einrichtung auszuhelfen. aber auch pädagogische begleitende Maßnahmen zu setzen.
Ich glaube, dass der respektvolle Umgang von Jugendlichen auch nur dann eingefordert werden, wenn das Gegenüber auch respektvoll miteinander umgeht. Und wir merken schon in den Rückmeldungen, die wir in der Jugendinfo, in der Beratung bekommen, dass quasi der Umgang durch die Polizei zum Teil schon, sagen wir mal so, sehr willkürlich ist und man jungen Menschen nicht immer mit Respekt begegnet. Und da müssen sich beide Seiten auch an der Nase nehmen, unter Anführungszeichen, und aufeinander zugehen und das Gemeinsame suchen. Also das ist mir schon auch wichtig zu unterstreichen. Und was ich zum Vorigen auch noch unterstreichend dazu legen möchte, ist, es ist halt schon entwicklungspsychologisch ganz entscheidend, dass es diesen jungen Menschen, die jetzt in die Pubertät kommen, 2 Jahre fehlen an sozialer Interaktion. Die waren 2 Jahre lang ganz, ganz eng im Familienumfeld unterwegs. Und das, was man normalerweise in diesem Alter erlebt, haben sie nicht erlebt. Und soziales Interagieren, gemeinsames Tun, lernt man nur durch dauerndes Tun. Und wenn dann da 2 Jahre fehlen, führt es dazu, dass man eben gewisse Grundregeln nicht mehr so kann. Und die müssen erlernt werden, die müssen weiter geprobt werden. Und da müssen wir alle daran arbeiten, dass das in der Gesellschaft wieder gut möglich ist.
Wir haben jetzt über die Schwierigkeiten gesprochen. Was gibt's denn oder was können denn Kinder und Jugendliche heute besser als wir in unserer Jugend? Mag jetzt unterschiedlich lang her sein.
Jugendliche sind extrem mutig. Sie sprechen Ungerechtigkeiten an und werden auch aktiv. Diese Saga, die es oft gibt, die Jugend, die ist nicht politisch. Das können wir überhaupt so nicht unterstützen. Da machen wir ganz, ganz andere Beobachtungen. Erst neulich war ich in einem Jugendzentrum und habe da Jugendliche getroffen, die auch bei Word Up mitwirken. Da wird an Schulen mit Jugendlichen gearbeitet und sie können Ideen für die Stadt einreichen, sei das, dass ein Park umgebaut wird oder irgendwo eine Calisthenics-Anlage hinkommt. Und das habe ich so cool gefunden. Der junge Bursche hat halt gemeint, der plant dort einen Vortrag zu halten. Und zwar will er, dass da in dem Park eine spezielle Bank gebaut wird für alte Leute, dass da der Boden auch geebnet wird, weil das überhaupt nicht barrierefrei ist und alte Leute da ganz schwer hinkommen. Und dann auch noch ein Licht, damit man am Abend gut dort sitzen kann. Und ich finde, das zeigt einfach, der macht sich nicht nur Gedanken, wie er den Park für sich selbst und für seine Freunde cool gestalten kann, sondern für alle.
Genau das Gleiche erlebe ich auch, nämlich dass Jugendliche bei Beteiligungsprozessen sehr stark die Frage stellen, was können sie für andere tun, was können sie für die Stadt tun, wie können sie für andere das Leben besser machen. Da ist ein starker Idealismus da und auch ein starker Mut. Das fällt mir immer wieder auf. Bei so Redewettbewerben gibt es einige in der Stadt, einer zum Beispiel Sachs Multi, wo man mehrsprachig auf die Bühne geht und vor anderen vorträgt. Da gibt es 13-Jährige, die tragen vor 100 Leuten ihre persönlichsten Geschichten vor, über ihre eigenen psychischen Probleme, über Themen, die sie beschäftigen. Und das finde ich schon erstaunlich, über so intime Sachen öffentlich zu reden. Das hat es früher weniger gegeben, finde ich aber auch ganz wichtig, weil wir müssen tabulos über solche Themen reden können. Und da macht mir diese Jugend sehr viel Hoffnung, die das macht.
Wenn wir jetzt schon bei der Mehrsprachigkeit oder Vielsprachigkeit sind als Kompetenz, welche Rolle spielt dann der kulturelle und soziale Hintergrund auch für die Entwicklung der Jugendlichen?
Wenn man sich anschaut, Jugendliche, die von klein auf zum Beispiel die Möglichkeit, am Instrument zu lernen, das prägt einen Menschen. Man traut sich dadurch vielleicht auch mehr zu. Und Jugendliche, die das nicht haben oder eben die Möglichkeit nicht haben, da beobachte ich schon, die glauben dann oft, sowas, das kann ich gar nicht. Also beim Frauenlauf zum Beispiel, da habe ich viel auch mit Mädchen trainiert, das Laufen gehen, die haben zu mir gesagt, Laufen gehen, ich kann das nicht. Ich bin ja nicht sportlich, ich mache ja nicht Sport. Und dann dieses gemeinsame Trainieren und Ausprobieren hat dann gezeigt, naja, sie haben es geschafft.
Also wir haben jetzt eine Studie gemacht, und wo sich zeigt, dass 40% der Jugendlichen sagen, sie können sich Freizeitangebote, die sie gerne besuchen wollen, nicht mehr leisten. Und was heißt denn das? Also das heißt, sie können nicht teilhaben am kulturellen Leben in dieser Stadt. Und deswegen versuchen wir gar ganz gezielt eben Angebote, Gratisangebote, kostengünstige Angebote zu setzen, damit jede und jeder in dieser Stadt teilhaben kann, auch am kulturellen Leben. Weil das macht unglaublich viel aus in der Persönlichkeitsentwicklung, ein Konzert zu besuchen, ein Theater zu besuchen. Und da geht es nicht nur um die Leistbarkeit, sondern auch die Erreichbarkeit, weil wir sehen auch, dass natürlich das direkte Umfeld das Wichtigste ist. Das heißt, dass junge Menschen und bis zu den Jugendlichen eher im Kretzel bleiben und dort Sachen besuchen wollen und nur für ganz besondere Sachen in andere Gegenden der Stadt fahren.
Wir machen Ferienfahrten mit Jugendlichen oder manchmal ist es auch nur mit ihnen auf den Kahlenberg fahren. Da waren die noch nie. Mhm. Und das ist dann schon ein großes Erlebnis. Und das kriegen wir auch rückgemeldet von den Jugendlichen. Die sagen dann am Ende des Ausflugs, das war heute wie Urlaub für mich. Also es klingt kitschig, aber es ist wirklich so. Jugendliche sind ja sehr mobil, aber sie besuchen immer die gleichen Orte. Das machen dort auch immer die gleichen Sachen. Und dann ist so ein Ausflug zum Streichelzoo oder was auch immer einfach eine Abwechslung und ein neues Erlebnis, von dem man lange auch wieder zehren kann und jeden davon erzählen kann. Und es gibt viel.
Es ist beides wichtig, sowohl lokale, dezentrale Angebote im eigenen Kretzel der Jugendlichen, wo sie sich viel aufhalten, zum Beispiel über die Parkbetreuung, wo man im Park dann etwas machen kann, aber genauso zentrale Events zu organisieren. Hier stellen wir auch oft das Rathaus zur Verfügung, zum Beispiel jedes Jahr auch die Game City, wo Zehntausende Jugendliche ins Rathaus kommen und hier im Rathaus Spiele dargestellt werden. Brettspiele, Computerspiele, aber genauso auch der gesunde Umgang mit Spielen und mit Suchtverhalten. Und da sehen wir, dass Jugendliche aus ganz Wien natürlich kommen und sich hier darüber freuen, ein gemeinsames Erlebnis zu haben.
Wie wichtig ist es denn, geschlechtssensibel mit den Kindern und Jugendlichen zu arbeiten? Macht es da einen großen Unterschied oder sagt man,
gibt es auch Tensions in der Jugendarbeit, also zwischen Burschen und Mädchen, dass sie so Gruppenbildungen machen und sich...
Natürlich, also es gehört ja irgendwo zum Heranwachsen dazu, das auf jeden Fall. Ich denke mir, dass halt einfach extremer Druck auf Jugendliche lastet, einfach auch via Social Media eben, teilweise eben Erwartungshaltungen, das heißt, was muss ich als Mensch alles erreichen, ob das jetzt vom Aussehen her ist oder jobtechnisch, wie viel Geld muss ich haben, in welchem Alter muss ich schon geheiratet haben, eine Familie gegründet haben, also da lastet ja ein immenser Druck auf Jugendliche.
Und da haben Buben und Mädchen schon andere Vorstellungen und Ziele, eine andere Art von Druck?
Der Druck lässt sich sicher nicht ganz vergleichen, aber ich würde sagen, dass auf beiden ein Druck lastet. Und zwar ist es oft bei Burschen so, sie müssen stark sein, alles aushalten und immer arbeiten können und immer mehr verdienen. Und Frauen dann oft halt eben sind dem ausgesetzt, dass es sehr viel ums Aussehen geht und sehr viel um Familienplanung, um Heiraten. Und da ist ein Druck da und da müssen wir halt als offene Jugendarbeit hinschauen und das machen wir auch. Also wir haben ja ganz viel genderspezifische Angebote, Mädchenwohnzimmer, Burschenwohnzimmer. In unseren Jugendzentren finden teilweise so Teerunden statt, wo mit Burschen über Männlichkeitsbilder gesprochen wird und wo auch einfach einmal auch Ängste artikuliert werden oder sie auch einfach über den Druck reden können, den sie ausgesetzt sind.
Ein Freizeitangebot ist ja das Ferienspiel, ist für Eltern natürlich eine großartige Sache. Trotzdem sind die Sommerferien eine riesige Herausforderung für alle Eltern. Sind denn diese 9 Wochen noch zeitgemäß?
Mehr Schule.
Sagen wir so, die Notwendigkeit, 9 Wochen Erntehelferinnen zu haben, ist in Wien nicht mehr so groß. Wir sehen aus diversen Bildungsstudien, dass je länger die unterrichtsfreie Zeit ist, desto größer der Bildungsgap. Das heißt, so quasi die Kinder, die von zu Hause gefördert werden, haben es dann nach den Ferien leichter und die, die nicht von zu Hause gefördert werden, müssen wieder ganz von vorne beginnen. Das heißt, je länger diese Spanne ist, desto schlechter für die Kinder und ihren Lernerfolg. Insofern glaube ich, weil es vorher gesagt wurde, mehr Schule, mehr Schule, weiß ich nicht, aber vielleicht teilweise die Ferien anders verteilen, um so die unterrichtsfreien Zeiten zu verkürzen und dir immer wieder Erholungsphasen zu ermöglichen, wäre aus meiner Sicht sinnvoll und zielführend, damit Kinder besser lernen können. Und Kinder haben aber auch ein Recht auf Ferien und auf Freizeit und auf Spaß in den Ferien. Und deswegen gibt es das Ferienspiel, damit jedes Kind sich in Wien schöne Ferien ermöglichen kann. Von Sport über kulturelle Angebote bis hin auch zu technischen Workshops für Mädchen. Also das ist schon auch ganz, ganz wichtig.
Die Verantwortung wird so ganz gern zwischen Elternhaus und Schule so ein bisschen hin und her geschubst. Wie würden wir denn die aufteilen?
Es gibt hier eine gemeinsame Verantwortung. Eltern haben eine Verantwortung für ihre Kinder, denn sie haben die Kinder in die Welt gebracht. Und da ist es wichtig, die Familien auch dabei zu unterstützen. Hier gibt es viele Unterstützungsangebote, weil manche Eltern auch überfordert sind. Verständlicherweise, wenn ein neues Wesen auf die Welt kommt und man dafür verantwortlich ist. Da gibt es starke Unterstützungsangebote, damit die Eltern die Mittel in die Hand bekommen, um ihre Kinder auch gut zu begleiten und großzuziehen. Gleichzeitig haben die Bildungseinrichtungen ab dem Kindergarten eine wichtige Verantwortung für die Kinder selbst, aber auch eine wichtige Ersatzfunktion, wenn die Eltern nicht können oder auch nicht wollen, weil in welcher Familie man geboren wird, ist reiner Zufall, dafür kann man nichts. Und wir haben als Staat eine Verantwortung, allen Kindern gute Entwicklungsmöglichkeiten zu geben.
Ich glaube auch, dass es so quasi wichtig ist, hier nicht so quasi zweier gegeneinander auszuspielen, sondern zu schauen, wie kann man denn die Schule, und das passiert durch ganz viele Angebote wie Bildungschancen zum Beispiel, wo Schulen sich Workshops buchen können, unterstützen, aber wie kann man auch Eltern unterstützen? Und da gibt es ganz viele Angebote, natürlich von der MA11, also von der Kinder- und Jugendwohlfahrt, aber auch von Wien Extra, wo man so quasi zu Erziehungsfragen, zu medienpädagogischen Fragen sich Infos holen, Tipps holen kann, damit wir Eltern unterstützen, damit sie ihre Kinder unterstützen können. Weil darum geht es ja im Wesentlichen, müssen die Kinder im Mittelpunkt stehen, damit sie ein gutes Heranwachsen in dieser Stadt bekommen.
Das war ein schönes Schlusswort, glaube ich. Die Kinder im Mittelpunkt. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit. Viele spannende Antworten.
Schönes Wochenende.
Danke sehr.
Jetzt haben wir Spaß. Ja.
Das war ein Podcast der Stadt Wien. Wir freuen uns, dass ihr zugehört habt. Besucht uns auch gerne auf unseren anderen sozialen Kanälen.